Sodala, was haben wir hier heute im Gepäck? Zuerst mal haben wir eine neue Folge Buddy Talk. Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer, ich glaube 74, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sprechen heute mit Lasse Lührs. Wir begleiten Lasse ja schon eine ganze Weile auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen nach Paris. Und es ist gerade ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal ein kleines Update mit Lasse zu machen. Wie waren die letzten Wochen? Wie war das Wochenende bei der WTCS in Cagliari in Italien? Was ist jetzt der Ausblick auf die nächsten Wochen bis nach Paris? Was ist der letzte Feinschliff? Das ist ja wirklich nicht mehr weit. Und Mika ist auch mit dabei. Und dann gibt es nochmal ein Update von Lasse. Wenn das ganze Thema schon ein bisschen mehr interessiert, der kann gerne mal die alten Folgen mit Lasse nachhören. Da gibt es, ich glaube, wir haben bis jetzt 3 oder 4 Updates mit ihm gemacht, von der Quali weg bis heute einfach immer wieder war Lasse zu Gast. Und bevor es aber ins Interview mit Lasse geht, stürzen wir uns in die Rennergebnisse vom Wochenende. Da war wieder einiges los. Und präsentiert und möglich macht diese Folge aufs Neue mal wieder Pillar Performance. So, was ist Pillar Performance? Pillar Performance ist eine Sport-Micronutrition-Brand. Pillar Performance schreibt sich auf die Fahne, euch in den Bereichen Regeneration, Schlaf, Energiebereitstellung und Entzündungsbekämpfung bestmöglichst zu unterstützen. Und es wird bei Pillar wirklich auf dem allerhöchsten Level auch geforscht. Also es ist nicht nur irgendwie 2, 3 Pülverchen zusammengemischt und ein nettes Etikett drauf, sondern da wird wirklich inhaltlich ganz viel geforscht. Ein Name, der euch vielleicht was sagt, ist Dr. Dan Plus, der unter anderem Trainer von Chelsea Sodaro auch ist. Der ist da im Forschungsteam mit integriert und man kann sich auf der Website unter Entdecken oder Leistungszentrum auch mal wirklich ganz viel Sachen durchlesen. Das ist hochspannend, auch wenn man sich jetzt nicht konkret fürs Produkt interessiert, ist es wirklich super interessant, wie tief da in die Materie eingestiegen wird und was es da alles auch einfach an Wissen gibt. Aber wie sieht Pillar Performance denn in der Praxis aus? Wir nehmen mal das Triple Magnesium. Auch das ist nicht einfach nur irgendwie Magnesium, sondern wirklich auf höchstem Level erforscht, eine Zusammensetzung aus allen möglichen Dingen, die euch beim Schlafen unterstützen. Die schicken euch in die tiefsten und besten Träume, die ihr je erlebt habt. Es gibt am Abend bei mir immer so einen kleinen Schlafi-Shake mit Triple Magnesium und dann noch einen Löffel Ultra Immun C. Das ist einfach noch ein Support fürs Immunsystem und damit, ich sag's wirklich nur zu gern, man pennt wirklich verdammt gut. Und wie wir alle wissen, ist Schlaf der Schlüssel für Regeneration Nummer 1. Also wichtiger als Schlaf ist da ja eigentlich wirklich gar nichts. Dann kann man mal alle anderen Regenerationstools irgendwie in die Ecke werfen. Schlaf ist King und Pillar kümmert sich einfach darum, dass ihr am nächsten Tag bestmöglichst ausgeschlafen wieder ready für neue Sessions, neue Einheiten und einfach für das Leben seid. Und wir können natürlich auch was anbieten für euch. Mit dem Code BUDDY gibt es 15% auf eure Erstbestellung. Und damit gute Nacht, schlaft gut mit Pillar Performance. Es gibt alles in den Shownotes. Und wie gesagt, es lohnt sich einfach auch mal die Welt sich anzugucken, weil es da ganz viele Studien, ganz viele Artikel, ganz viel Inhaltliches gibt, was es mit dem Thema Magnesium und Co. auf sich hat. So, am Wochenende wurde geraced. Überall, wo man sich's nur vorstellen kann. Die WTCS macht Stopp in Italien in Cagliari. Das Frauenrennen hat gewonnen. Cassandra Burgro vor Lisa Tertsch und Beth Potter. Die restlichen Deutschen auf Platz 9. Nina Eim, Platz 23. Laura Lindemann, 35. Annika Koch und 37. Marlene Gomez-Göggel. Die Boys. Gewonnen hat Alex Yee vor Hayden Wild und, jetzt muss ich aufpassen mit dem Namen, vor dem Ungarn Zsongor Lehmann. Auf Platz 10 Jonas Schomburg, Platz 18 Tim Hellweg, Platz 21 Lasse Nygaard Priester. Lasse Lührs hat leider ein DNF in der Ergebnisliste stehen. Beim Europacup in Polen haben Franka Rust und Henry Graf ihre Rennen gewonnen. Zwei deutsche Siege, das ist sehr, sehr gut. Die erste Bundesliga im Kraichgau hat bei den Frauen gewonnen. Der TSV Amicitia Viernheim-Saar und das Männerrennen die Sportunion Neckars-Ulm. In St. Pölten wurde geraced. Laura Zimmermann hat gewonnen vor Chloe Sparrow, vor Sarah Schönfelder. Daniela Gleiser auf Platz 4 und Claudia Wipfler auf Platz 9. Das Männerrennen hat gewonnen. Tom Hook vor Andre Kudo und Will Draper. Hannes Butters vom Team Erdinger Geholfrei auf Platz 5. Thomas Ott auf Platz 10. Maurice Clavel hat leider ein DNF in der Liste stehen. Der Ironman 70.3 Kraichgau. Laura Philipp hat gewonnen vor Jessica Learmonth und Laura Jansen. Jana Uderstadt auf Platz 5. Caroline Meyer auf Platz 6. Und Tina Christmann auf Platz 7. Die Männer. Nick Heldorn hat gewonnen vor Justus Nieschlag und Jonas Hoffmann. Platz 7 Dominik Suvia. Platz 8 Yannick Stoll. Platz 9 Samuel Böttinger. Platz 10 Thomas Kremers. Platz 11 Yannick Schaufler. 15 Julian Fritzenschaft. 17 Jonas Breinlinger. 18 Lukas Stahl. 19 Nils Lorenz. 20 Renning Illischer. Und wie Laura Zimmermann ihren Tag in St. Pölten, ihren Sieg in St. Pölten erlebt hat, das hören wir jetzt.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Buddy Talk Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ich euch heute über meinen Sieg bei der Challenge St. Pölten berichten darf. Wie es mir so ging, was in meinem Kopf vorgegangen ist und so weiter und so fort. Erstmal meine Gründe, warum ich mich für das Rennen entschieden habe, waren, dass ich gern zwischen meinem Saisoneinstieg beim Ironman Südafrika und der Challenge Rot noch eine Standortbestimmung haben wollte und da hat sich das Rennen gut angeboten vom Zeitpunkt her. Außerdem habe ich auch sehr begrüßt, dass wir Frauen 20 Minuten vor den Profimännern und den Age-Troopern gestartet sind und auch der Race Ranger zum Einsatz kam, sodass dort einfach ein faires Rennen garantiert war. Da kann sich echt der ein oder andere Veranstalter auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, weil so ein faires Rennen habe ich, glaube ich, bisher selten oder noch nie erlebt. Chapeau an der Stelle auf jeden Fall. Genau, ein weiterer Grund war, dass ich mit ein paar Freunden vor Ort war und eine sehr gute Freundin von mir dort ihr Profidebüt absolviert hat und ja, es war eine coole Erfahrung, das gemeinsam mit ihr erleben zu dürfen, weil ich mich auch noch genau daran erinnern kann, wie das für mich damals war. Ja, genau. Und zum Rennen selbst. Beim Schwimmen war es so, dass ich mich die komplette Zeit über in einer Gruppe wiederfinden konnte und das für mich eigentlich ein sehr angenehmes und ein entspanntes Schwimmen war. Die Erstplatzierte war dann am Ende ca. 3 Minuten 40 vor mir. Dann kamen nochmal zwei Athletinnen, die waren so ca. 1 Minute 40 vor mir. Und ich war dann, glaube ich, so als vierte oder fünfte aus dem Wasser. Und dann gab es erstmal einen Schreckmoment, als ich in die Wechselzone kam und festgestellt habe, dass mein Wechselbeutel nicht mehr da hing, wo ich ihn hingehängt hatte. Eine andere Athletin hatte aus Versehen meinen Wechselbeutel genommen, weil sie Nummern irgendwie verwechselt hatte. Und ja, ich bin dann da etwas rumgeirrt und habe nach meinem Wechselbeutel gesucht, bis ich ihn dann irgendwann schlussendlich wieder hatte. Aber das hat mich leider ein paar Sekunden gekostet. Ja, ich habe das dann versucht, irgendwie auszublenden und einfach weiterzumachen. Auf dem Rad war es dann so, dass ich, glaube ich, als fünfte oder sechste aufs Rad gestiegen bin. Ich glaube eher als sechste aufgrund der Sekunde, die ich da verloren habe. Und zu Beginn waren die Bedingungen auch einfach nicht optimal. Es hat ziemlich geregnet. Und es war natürlich auch ein bisschen tricky nach dem ersten längeren Anstieg, weil es da schon ein bisschen technischer wurde. Aber das kommt mir dann eigentlich im Endeffekt auch eher entgegen, wenn die Bedingungen etwas schwieriger sind. Und auch mit Kälte komme ich gut klar. Es wurde dann im Laufe des Tages auch echt wärmer. Aber zu Beginn habe ich schon ein bisschen gefroren. Und auf dem Rad war es so, dass ich eine Gruppe aus 3 Athletinnen auf der Autobahn schon überholen konnte und dann eigentlich die komplette Radstrecke über auf Position 3 lag. Von den Abständen her hatte ich da keine Informationen und bin einfach die Wattwerte gefahren, die mir mein Trainer vorgegeben hatte. Das hat gut funktioniert und ich konnte das kontinuierlich auch drücken und war da sehr positiv gestimmt. Genau, bin dann als Dritte auch auf die Laufstrecke gegangen und bin dort einfach auch das Tempo losgelaufen nach Gefühl, was ich mir so zugetraut habe, an dem Tag durchlaufen zu können. War mir teilweise da zwar nicht so ganz sicher, ob ich das auch durchziehen kann, aber es hat sich von Anfang bis Ende eigentlich einfach echt gut angefühlt und mir wurde dann auch vom Streckenrand gesagt, dass ich kontinuierlich aufhole und es hieß dann für mich wie immer Geduld haben und einfach weitermachen und darauf hoffen, dass es am Ende vielleicht noch dazu reicht, die Führung zu übernehmen. Und natürlich wusste ich auch, dass eine Dani Gleiser extrem schnell laufen kann und das auch nochmal eine Gefahr von hinten werden könnte. Aber in St. Pölten ist auch so, dass man den einen oder anderen Wendepunkt hat und da auch ganz gut dann selbst auf die Uhr gucken kann, wie groß die Abstände sind. Ja, und so habe ich dann halt selbst auch gesehen, dass ich immer näher an die Spitze rankam und die Dani auch noch weit genug weg war und konnte bei ca. Kilometer 18 dann die Führung übernehmen. Die Britin hat versucht, noch ein bisschen was entgegenzusetzen, aber ich konnte mich dann recht schnell auch absetzen und dachte mir, okay, den Sieg, den nimmt mir jetzt keiner mehr, aber ich muss jetzt bis zum Ende draufbleiben. Das mache ich eigentlich immer so, dass ich mir das denke, weil dann kann ich mir auch nichts vorwerfen, falls es doch nicht klappen sollte. Und so circa 2 Kilometer vorm Ziel habe ich richtig krasse Seitenstechen bekommen. Also mein Zwerchfell hat sich so richtig verspannt und ich war mir dann echt nicht mehr ganz so sicher, ob ich das Tempo noch weiter durchlaufen kann und es noch bis zum Ziel reicht. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ich habe die Zähne zusammengebissen und war natürlich überglücklich, als ich dann als Erste das Ziel erreicht habe. Ja, so viel zu meinem Rennen. An alle, die mitgefiebert haben, vielen Dank. Und ja, jetzt heißt es erstmal 1-2 Tage erholen, bevor es dann in den Trainingsblock für mein Saison-Highlight, eins meiner Saison-Highlights, der Challenge Rot geht. Macht's gut!
Danke, Laura. Und weil es so schön war, gibt es auch noch einen Erlebnisbericht von Hannes Butters, der in St. Pölten Fünfter geworden ist.
Hi Simon und Grüße in die Runde. Ja, ich bin gerade wieder in Nürnberg angekommen, zurück von meinem kleinen, aber ja, für mich doch sehr erfolgreichen Österreich-Trip. 2 Rennwochenenden, 2 Mitteldistanzen, Back-to-Back-Racing scheint ja so ein Ding zu sein und wenn das immer so läuft wie jetzt bei mir diesmal, dann wird das definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das gemacht habe. Ja, letzte Woche Apfelland-Triathlon, 2. Platz, war ein super Saisoneinstieg auf jeden Fall. Konnte eigentlich genau das umsetzen, was ich mir so im Training jetzt über die letzten Wochen und Monate erarbeitet habe. Und hat mir natürlich dementsprechend ein gutes Selbstbewusstsein gegeben und auch so ein bisschen den Druck rausgenommen für Challenge St. Pölten heute. Und ja, also war für mich auch eine neue Situation mit dem Back-to-Back-Racing, aber nichtsdestotrotz hat sich der Körper ab Freitag wieder ganz in Ordnung angefühlt und ja, mit einer Top 10, die habe ich schon eingeplant und so ein bisschen habe ich auch in Richtung Top 6 geschielt mit der Chamorin-Quali. Und ja, also Platz 5 am Ende, würde ich sagen, ist alles mehr als aufgegangen. Also super happy mit dem Ergebnis, super happy, so wie das Rennen auch gelaufen ist. Renntaktik bei mir ist eh klar, also sobald der Startschuss fällt, Attacke. Und ja, das hat ganz gut geklappt. Also ich habe ein solides Schwimmen erwischt, bin mit einem guten Vorsprung aus dem Wasser raus, habe mich aufs Rad draufgeschwungen und habe auch super Beine gehabt. dann dachte ich mir halt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe es einfach mal probiert am Rad. Konnte dann auch wirklich die Führung über die ganze Radstrecke halten, was ultra, ultra geil war. Ich meine, allein wenn du schon St. Pölten rausfährst als Führender, vollgesperrte Autobahn, die ersten 15 Kilometer, ja, das macht halt Bock. Also das ist halt einfach geil. Und letzten 10 Kilometern wusste ich auf jeden Fall, ja, das klappt, dass ich auch als Erster in T2 reinkomme. Auf einmal höre ich so Helikoptergeräusche, guck nach links und er fliegt da neben mir auf dem Feld, also über dem Feld und neben mir her, also so Zehen, die man eigentlich nur aus der Tour de France kennt oder also aus dem Fernsehen quasi oder von der Challenge Rot. Ja, das, also da bin ich aus dem Grinsen kaum rausgekommen, ne? Also das ist ja, das war richtig geil, das hat voll gebockt und dann bin ich in T2 quasi reingerollt als Erster. Ja, die Menschen, die haben eine Stimmung gemacht da. Du wirst natürlich angekündigt als Gesamtführender. Da sind die alle schon ziemlich am Abfeiern da. Und da hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper. Also das sind dann halt auch so Momente, ja, dafür macht man den Sport einfach. Also das war echt ganz besonders. Das hat mich sehr motiviert auf jeden Fall. Da werde ich noch öfters mal dran denken, wenn harte Tage kommen. Und ja, konnte dann die Führung noch bis Kilometer 2 beim Laufen halten. Dann ist Tom an mir vorbei, spätere Sieger. Auf jeden Fall Chapeau vor der Leistung. Sensationell gemacht. Und wusste dann, wenn ich quasi die Leistung abrufe, die ich halt kann, so, die ich mir erarbeitet habe im Training, dann wird das ein richtig solides Rennen. Ja, und so soll es auch kommen. Konnte einen soliden Lauf durchbringen bis zum Ende hin, konzentriert bleiben und ja, wie gesagt, also Platz 5, super, super happy damit. Und ja, jetzt steht auf jeden Fall erstmal eine Regenerationswoche für mich an und danach geht es in 3 Wochen weiter beim Stadttriathlon in Erding. Gefolgt dann direkt Woche drauf in den Landtriathlon und nächste große Highlight soll dann die 70.3 EM in Tallinn sein, worauf ich auf jeden Fall auch Bock habe und sehr motiviert bin. Genau. Per Mertesacker würde sagen, ich lege mich jetzt erstmal 3 Tage in die Eistonne. Und in diesem Sinne, habe die Ehre. Danke für den kleinen Einspieler und Servus.
Vielen Dank, Hannes. Das war's von meiner Seite. Und lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit Lasse Lührs. Wenn deine Sprachaufnahme auch läuft,
okay, dann lasse ich
dann.
so laufen und dann hoffen wir mal, dass das geht. Das klappt.
Wird schon laufen und zur Not. Wir haben ja die Zoom-Spur auch immer noch als Backup so. Die ist ja auch nicht so schlecht. Also das passt schon. Ja, was geht ab bei euch beiden?
Jo, gerade im Wo gewesen, im See. Echt ganz geil hier. Also wenn so Sonne ballert und danach noch so ein bisschen da abhängen. Schon gute Vibes. Jetzt im Sommer.
Das heißt, du konntest nicht eher, weil du noch an der Bronne arbeiten musstest.
Genau. Prioritäten setzen hier.
Wie ist bei dir die Lage, Lasse?
Ja, ich muss sagen, ich habe mich heute ein bisschen durch den Trainingstag geschleppt. Aber scheinbar hat der Trainer das auch schon so antizipiert, weil ich hatte zwei sehr lockere Einheiten im Plan. E0 heißt das bei uns. Also das bezeichnen ja viele Trainer anders, aber bei uns ist so E1 das lockere Training und wenn dann E0 steht, dann ist so richtig locker und das kommt gefühlt dreimal im Jahr vor. Und das stand heute sowohl beim Schwimmen als auch beim Radfahren im Plan und für mich war es auch ganz gut. Also ich war eine Stunde Radfahren und habe, glaube ich, keine 20 Kilometer geschafft. Also irgendwie, boah, fehlte bei mir heute so ein bisschen der Antrieb nach dem Wochenende. Aber gut.
Wann bist du gelandet?
Gestern schon.
Okay.
Ja, ich bin gestern zurückgeflogen. Genau.
Ja, aber lass uns doch dann mal ganz unbequem direkt ins Wochenende reingehen. Ich habe vorhin in der, wo ich den Ergebnisblock, der immer vorgelagert kommt, angesprochen habe, ich muss den DNF in deiner Ergebnisliste lesen. Wie war denn
Ja.
Wochenendmesse?
Ja, nicht so doll. Ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen schöneres Ergebnis hier besprechen können in dem kleinen Podcast hier. Aber ja, wie du schon sagst, DNF, ja, war super enttäuschend. Ja, vor allem, weil es wirklich eigentlich eine sehr gute Vorbereitung war und ich hatte echt richtig Bock auf das Rennen. War jetzt ja auch durch die Absage in Abu Dhabi irgendwie gefühlt ewig das letzte Rennen her. Und von daher habe ich mich richtig gefreut, dass es jetzt mal wieder losgeht. Dann war es ja auch noch die letzte olympische Distanz quasi auf dem Niveau vor Paris. Irgendwie war ja die Vorspannung schon sehr groß und wie gesagt, ich habe mich echt drauf gefreut. Aber ja, es lief nicht gut. Ja, ich kann ja mal von vorne so anfangen vom Rennen. Also, ja, vorm Start wurde unser Start schon sogar noch mal kurz verschoben. Also, wir sollten eigentlich 15:15 Uhr starten. Und nachdem wir alle mit dem Einschwimmen fertig waren, hieß es dann plötzlich, dass der Start noch mal eine halbe Stunde nach hinten verschoben wird, weil ja irgendwie ein Gewitter aufgezogen ist. Ich meine, das ist ja auch, also in dem Fall ist es echt sinnvoll gewesen, denke ich, weil, also es hat nicht gewittert dann, aber laut Regenradar zogen wohl einige Blitze an und ich meine, dann sollte man wirklich nicht im Wasser sein in dem Zeitpunkt. Und das Rennen konnte dann auch tatsächlich mit einer halben Stunde Verzögerung sind wir dann gestartet. Ja, und dann war es dort ein Beachstart, also mit reinlaufen ins Wasser und ja, das hat bei mir so ja nicht optimal geklappt, sag ich mal. Ich hatte jetzt nicht den besten Start, war dann aber nach der ersten Schwimmrunde eigentlich noch ganz gut dabei. Und in der zweiten Schwimmrunde, ich kann echt nicht so genau sagen, was mir da passiert ist, aber ich habe echt richtig Zeit verloren und kam ja ziemlich weit hinten aus dem Wasser. Was ganz cool ist und was ich mir jetzt in den nächsten Tagen erhoffe, dass wir das ein bisschen analysieren können, wir schwimmen immer mit so GPS-Sensoren. Die kriegen wir vom Verband und machen die uns die so hinten an die Badekappe. Und dann sehen wir tatsächlich genau, wo wir lang geschwommen sind. Die Bojen können wir quasi ausmessen vorm Rennen, also können dann auf der Karte genau nachvollziehen, wo die Bojen waren und wie wir quasi geschwommen sind. Und wenn ein paar Athleten das von uns machen, kann man halt auch ganz cool vergleichen, wer ist wo lang geschwommen und wer hat vielleicht nochmal einen kleinen Umweg oder so genommen. Von daher hoffe ich mir, dass man das zumindest analysieren kann, was ich da gemacht habe, weil ich kann es mir nicht so richtig erklären. Man muss halt auch sagen, das Meer war super unruhig, also sehr wellig. Aber gut, ich meine, die Bedingungen hatten alle anderen auch und sind damit deutlich besser klargekommen. Also von daher, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber also ich habe mich sehr schwer getan. Weil,
Aber
ja, gefühlt an der ersten Boje, du guckst zur Boje und dann kommt eine Welle und auf einmal ist die Boje 5 Meter weiter rechts. So, also es war echt nicht so einfach.
Es hat man auch wirklich schon beim Schwimmen ja gesehen. Also so, ich fand es krass, auf dem Weg zur ersten Boje, wo der Max Stapley vorne geschwommen ist, hast du echt richtig gesehen, immer wieder so einen halben Meter hoch und runter geschwommen ist. Aber der hat ja echt einen geilen Zug dafür halt drauf so. Da ja, schwimmt man dann oder ja, wendet man dir doch nochmal einen anderen Zug an als jetzt im ruhigen Becken oder sowas. Und ich fand Schwimmen auch echt interessant. Ich habe das ganze Rennen halt geschaut und mit den Splits und so. Und zum Beispiel bei Alexi war es jetzt das komplette Gegenteil, der dann in der zweiten Runde auf einmal noch übelst aufgeholt hat. Also der kam da richtig weit vorne raus. Und bin ich jetzt echt mal gespannt, was du dann da noch halt rausfinden kannst. Aber also würdest du auch sagen, du hast es schon im Rennen gemerkt, dass irgendwie eher jetzt, dass du jetzt überholt wirst oder so? Oder kam es für dich auch ein bisschen überraschend?
Also ich habe es nicht so sehr gemerkt tatsächlich. Also ja, mir hat so ein bisschen ehrlich gesagt die Orientierung da gefehlt. Von daher erhoffe ich mir echt so ein bisschen Aufschlüsse durch
Ja.
die sehr objektive GPS-Aufzeichnung da.
Ja.
Ja, und ich fand es auch teilweise sehr eng alles. Also ich will jetzt nicht sagen, viel geprügelt und unfair, sondern ich glaube, es kam halt einfach, weil teilweise kam eine Welle und dann wurde ein Athlet auf den anderen draufgespült. Also, und wenn du dann erstmal 5 Sekunden unter Wasser warst, ja, kommst halt auch nicht wirklich vorwärts. Aber für ein WTCS-Rennen war es wirklich sehr viel geprügelt, gerade an den Bojen. Aber es war einfach, wenn dich eine Welle da an die Boje schwemmt, was willst du da groß machen? Also ich denke mal nicht mal, dass das irgendwie groß absichtlich war dann von den Athleten. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich da echt super schwer mitgetan. Und wie du auch schon sagtest, man braucht irgendwie so ein bisschen anderen Zug auch bei solchen Bedingungen. Und bin ich gar nicht so in den Rhythmus gekommen. Aber ja, ich war ein bisschen überrascht, dass ich so weit hinten dann aus dem Wasser war, weil ich habe ja nach der ersten Runde noch gesehen, okay, ich bin jetzt nicht so weit vorne, wie ich es mir erhofft habe, aber es sind schon noch die Athleten um mich rum, die dann auch nach dem Schwimmen irgendwo vorne mit in der ersten Gruppe saßen. Ja.
Ja, aber generell, also so die Schwimmreihenfolge, gab es jetzt schon ein paar, auch so Chappell Kindle, der eigentlich auch immer ganz, ganz vernünftig so schwimmt, da jetzt mit hinten und ja, war auf jeden Fall, Tim hat jetzt ja auch nicht so das beste Schwimmen, ja schon irgendwie speziell und ja, mal schauen, ob ihr da irgendwas rausziehen könnt.
Ja, also teilweise habe ich mich auch, also es waren teilweise überraschende Ergebnisse vom Schwimmen so, also für einige sehr gute Schwimmer, die dann nicht mit dabei waren. Und dann wiederum, ja, gar nicht, ja, andere, die teilweise weiter hinten aus dem Wasser kamen, die dann richtig gut geschwommen sind. Ja.
Und dann?
Ja. Und dann kam ich in die Wechselzone und sehe kaum noch ein Fahrrad. Also das ist auf jeden Fall immer ein Anblick, der nicht so schön ist und was wahrscheinlich jeder Triathlet nachvollziehen kann. Alle anderen mit ihrem Rad schon weg sind. Ja, und dann beim Radfahren habe ich halt die ersten 2 Runden noch so gut es geht versucht, vielleicht die Lücke nach vorne noch zu schließen und zumindest die zweite, dritte Gruppe noch zu kriegen. Aber man muss halt auch sagen, ja, also der Rückstand nach dem Schwimmen war einfach sehr groß. Also, ja, ich habe es dann auch nicht geschafft, da noch direkt am Anfang viel aufzuholen. Und ja, die Gruppen hinten im Rennen, das ist leider oft so,
Also ich habe es
waren
ja
jetzt
auch
auch nicht die
ich habe es ja
stärksten
auch
Radfahrer.
ich habe es ja auch geguckt, das Rennen, und es war, also im Stream kam es so rüber, als wärst du da gefahren, und es wären halt irgendwie so 10 Leute mitgefahren, aber nicht ein einziger hat mal einen Turn gemacht, sondern du hast alles alleine immer von vorne gemacht, und dadurch kommt ihr natürlich auch nicht vorwärts, wenn da keiner mitarbeitet. Also sah es im
Ja,
Stream aus.
so kam es mir auch ein bisschen vor, um ehrlich zu sein. Irgendwann, wo dann klar war, okay, hier arbeitet keiner mit und wir kommen auch nicht wirklich näher, habe ich halt gedacht, gut, dann fahre ich jetzt einfach voll und dann versuche ich einfach ein hartes Rennen daraus zu machen. Und da war mir halt dann auch irgendwo klar, wir werden nie mehr die ganz vorne, die werden wir nicht mehr sehen. Aber ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob die dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht mitfahren wollten, weil ich meine, die sind ja auch nicht zum Spaß da am Rennen. Ich denke mal, dass die dann auch schon irgendwie vom Schwimmen oder platt waren oder sind einfach nicht dann die stärksten Radfahrer. Aber ja, so wirklich Zug in der Gruppe war nicht. Und wie gesagt, musste dann so nach 2, 3 Runden auf dem Rad erkennen, wir kommen jetzt nicht dichter an die zweite Gruppe ran. Wie auch, wenn jetzt nicht wirklich zusammengearbeitet wird und dann, ja, dachte ich, nutze ich zumindest das Rennen, um irgendwie eine gute Trainingseinheit in Anführungszeichen noch reinzukriegen.
Aber wenn du dann merkst, ey, ja, hier arbeitet irgendwie keiner mit, und also ich stelle mir das ja unglaublich frustrierend vor. Also ich war ja nie so in so einer Situation, aber ich stelle mir das ja unglaublich frustrierend vor, und dass man da auch dann irgendwie so ein bisschen den Kopf verliert und sich da so krass drüber aufregt und dann ja auch vor Wut irgendwie vielleicht zu viel Körner verbläst, wenn es das überhaupt, wenn es das Thema zu viel raushauen überhaupt gibt, so bei euch auf der Kurzdistanz, oder ist es sowieso alles raus, was irgendwie geht, bis in T2 und dann gucken, was bleibt? Aber macht man da auch mal den Mund auf und kackt die anderen mal richtig an, was der Scheiß hier soll? Oder wie muss ich mir das dann in so einer Gruppe dann vorstellen? Oder ist es einfach stillschweigendes Akzeptieren und keiner sagt was?
Das ist, kommt ein bisschen, glaube ich, auf den Typ drauf an. Ich bin nicht so einer, der jetzt da groß die anderen versucht anzutreiben. Und man muss halt auch sagen, bei unseren Distanzen, wenn du irgendwie da auf, also wenn schon 40 Athleten vor dir sind mit 2,5 Minuten Vorsprung, dann reißt du da nichts mehr. Also das muss man halt ganz klar irgendwie so dann auch akzeptieren. Du kannst dann vielleicht, wenn du mit 2,5 Minuten absteigst, noch den einen oder anderen einlaufen. Aber es macht halt auch jetzt wirklich keinen großen Unterschied, ob du 35. oder 47. wirst. Also klar, irgendwie für einen selbst, aber weder von den Punkten, Preisgeld gibt es da hinten auch nicht mehr. Von daher, ja, habe ich mich da jetzt nicht mega drüber aufgeregt.
Kurze Werbung.
Die Coro Drogerie unterstützt uns auch heute wieder. Vielen Dank für den langjährigen Support. Was ist denn die Coro Drogerie eigentlich? Ich schwärme ja immer in höchsten Tönen davon, aber wir fangen mal wieder von ganz vorne an, was die Coro Drogerie eigentlich ist. Ich kann es eigentlich gar nicht anders sagen, als dass es bei der Coro Drogerie wirklich alles gibt, was eure Speisekammer braucht. Von den einfachsten Grundnahrungsmitteln, also mal so vom Frühstück angefangen, Haferflocken, alle Nüsse, die man sich irgendwie nur vorstellen kann, Trockenfrüchte, Granola, alle Nussmuse, die man sich irgendwie nur ausdenken kann, verschiedenste Sirups, Honige, ist Honige die Mehrzahl von Honig? Ich weiß es nicht. Aber wirklich querbeet alles. Dann auch, wenn es mal tagsüber ein Snack sein soll, Aufstriche, Riegel, Energy Balls, Datteln, auch Dinge zum Kochen und Backen, die ausgefallensten Mehlsorten, Pestos, so einfache Dinge wie Kokosmilch, Edamame, Dinkelflakes. Also es ist wirklich unendlich. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene 1000 Produkte die Coro Drogerie im Sortiment hat, aber es sind unendlich viele und man kann, also ich habe schon mal, glaube ich, 2 Stunden auf der Website der Coro Drogerie verbracht und habe mich da nur umgeguckt, was es denn alles gibt, und es ist unendlich. Und das Schöne daran ist einfach, es gibt alles in Großpackungen, Haferflocken gibt es in 2 bis 3 Kilo Säcken, die Nüsse in Kilo Säcken, also wirklich alles im XXL-Format, genau richtig für uns Ausdauersportler, und man braucht einfach einmal alles bestellen und hat einfach alles zu Hause. Man macht einfach eine Monsterbestellung bei Coro und das Auspacken macht Bock. Das Snacken macht unglaublich viel Bock. Ich habe immer so eine Riegelbox bei mir am Eingang stehen und dann gehen immer so 1, 2 Riegel mit in die Tasche, wenn ich das Haus verlasse. Und ja, die Coro Drogerie macht einen einfach wirklich von früh bis spät einfach nur glücklich. Und mein aktuellster Champion ist mal wieder der, boah, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube, Bio-Tomate-Basilikum-Aufstrich. Den mache ich einfach auf ein Körnerbrot drauf, schneide eine Tomate mit oben drauf, quasi wie im Bruschetta, Salz, Pfeffer, und dann ist da so ein geiler Snack. Und die Aufstriche sind wirklich, Mama Mia, hammergeil. Also ihr merkt, ich kann nur schwärmen von der Coro Drogerie und könnte jetzt hier noch 3 Stunden weiter quatschen. Aber da will ich euch jetzt auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Deswegen, ich empfehle auch einfach mal, geht mal auf corodrogerie.de und guckt euch einfach mal um. Einfach mal schauen, was es da alles gibt. Und man kommt dann auch auf ganz viele geile Ideen, was man denn so machen könnte. Und es gibt natürlich auch was zum Sparen. Wenn ihr dann eure Monster-Großbestellung bei der Coro Drogerie macht, gebt ihr in der Bestellmaske noch den Code BuddyTalk ein und dann gibt es 5% auf unseren Nacken. Wie immer gibt es alles in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Speisekammer Restock mit der Coro Drogerie.
Werbung Ende.
Wie hast du auf dem Rad wahrgenommen von den Bedingungen her? Weil es hat ja zwischendurch auch mal geregnet. Vorne sind ja doch einige auch aus der Gruppe rausgefallen. Das ist jetzt vor allem ja so Morgan Pearson, der Sieger aus Yokohama. Wie hast du es da wahrgenommen, gerade den technischen Teil?
Der Regen hat das Radfahren schon technischer gemacht. Eigentlich waren das alles Kurven, die du sehr schnell fahren konntest. Aber durch den Regen wurde es schon auch glatt. Und ich hatte schon das Gefühl, Athleten, die dann nicht so gut mit klarkamen, haben dann schon in den Kurven hier mal einen Meter, da mal einen Meter verloren. Und wenn du dann, ja, halt, wenn es zu viel wurde, ich denke mal, so war es beim Pearson auch so ein bisschen, dann fährst du das Loch vielleicht auch irgendwann nicht mehr zu. Ja. Ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, dass es auch mal geregnet hat, weil wie gesagt, sonst waren zwar einige Kurven auf dem Kurs, aber es war eigentlich kein anspruchsvoller Kurs und so kam der technische Aspekt noch so ein bisschen mit durch.
Was bist du für Material gefahren? Also jetzt gerade Reifen?
Ich fahre immer 28 mm Reifen und dann halt recht niedrigen Luftdruck bei 4 Bar so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, soll ich die Marke nennen oder verzichten wir hier auf Werbung?
So, erzähl ruhig.
Ja, den klassischen Conti TT. Obwohl, Werbung ist es ja gar nicht, weil wenn wir jetzt noch weiter über das Rennen reden, kommen wir ja auch noch zu meinem Platten und meinem frühzeitigen Rennabbruch.
Ja. Aber tatsächlich, weil wir das Thema Reifen jetzt haben, ich habe mich irgendwie gestern oder vorgestern gefragt, wie ist es eigentlich bei euch Kurzdistanzlern? Knallt ihr vor jedem Rennen auch neue Mäntel und so drauf? Oder ist es so, ja komm, der geht noch, der passt schon, lass ich drauf. Wie ist das?
Ich wechsle schon oft die Reifen, muss ich sagen. Gerade so im Rennen. Und jetzt hatte ich mich, wie gesagt, auch noch für den ganz dünnen TT entschieden. War vielleicht dann doch die falsche Wahl. Aber ich finde gerade so diese sehr dünnen Rennmäntel, wenn die frisch sind oder gerade eingefahren sind, haben die schon noch am meisten Grip und vielleicht noch den meisten Pannenschutz. Also ich finde es immer schade, wenn es nachher am Reifen liegt. Jetzt war es halt so, aber diesmal mache ich mir jetzt nicht die großen Vorwürfe, weil es war halt ein niegelnagelneuer Reifen. Aber wenn man dann sagt, ja, jetzt hatte ich einen Platten, aber den Reifen bin ich ja schon viermal gefahren oder vier, fünf Rennen gefahren, dann ja.
Gibt's aber auch mehr als genug Leute, Simon, die da eher so unterwegs sind, aber
lass es da. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ne? Also ist es üblich, dass jeder so vorm Rennen noch einen neuen Mantel drauf macht? Oder gibt es da genug Leute, die auch mal noch den Mantel fahren, den sie schon 2000 Kilometer im Training gefahren sind?
Ja, schon. Also
die Kollegin schon, denke ich, ja.
Ja.
Also sowas kann ich ja nicht verstehen, ne?
Nee, ich auch nicht, hör mir auf.
Ist halt super ärgerlich, wenn es am Ende daran liegt, so.
Ja, das kann nicht sein, ja.
Ja, vor allem so ein Mantel wechseln ist ja jetzt wirklich kein Hexenwerk, ne?
Nee.
Also, das ist ja das Mindeste, was man mal irgendwie schnell machen kann.
Ja, ja.
Aber du hast gerade was von den Platten gesprochen. Kommen wir mal dazu. Wie ging es dann weiter? Ja,
nachdem das Rennen halt schon recht frustrierend war, kam dann halt in der letzten Radrunde, also wenige Kilometer vom zweiten Wechsel, kam dann auch noch ein Platten hinzu. Und ich hab's schon so zischen gehört und so spritzen, also wie die Milch abdichtet. Und dann hat das Zischen irgendwann aufgehört. Und dann dachte ich, ah geil, Milch hat abgedichtet, scheint weiterzugehen. Und 300 Meter später war der Reifen so platt, dass ich nicht mehr in die Kurve fahren konnte. Ja, und der nächste Pitstop war über einen Kilometer weg. Und bis ich da hingegangen wäre, da hätten die anderen mich dreimal überrundet. Von daher war ja dann da leider das Rennen sogar frühzeitig beendet. Und das hat dann nochmal das i-Tüpfelchen auf den doch sehr enttäuschenden Tag gesetzt.
Wie bist du da? Bist du dann jemand, der... Also, ich würde wahrscheinlich irgendwie voll ausrasten und irgendwie zwei, drei Sachen durch die Luft schmeißen und irgendwie mich so aufregen, weil da so viel Frust raus muss. Aber wie läuft dann so, wir gehen mal von den Platten und du stehst dann, dann gehst du irgendwie über die Bande und stehst dann da irgendwie im Nirgendwo. Wie läuft da die nächste halbe Stunde ab? Spazierst du dann da irgendwie entlang und suchst die nächstbeste Person, die du kennst, und wie läuft es ab?
Also das Erste, was dann schon mal nochmal doppelt frustrierend ist, zuerst kommt dann erstmal ein Motorrad an und das Erste, was sie sagen, nicht irgendwie, ah, oh, wie schade oder so, sondern gib mal deinen Timing-Chip, damit du hier erstmal aus dem Rennen bist. So, dann gibst du den Timing-Chip ab und das Motorrad fährt weiter. Dann stehst du da halt wieder alleine. Ja, und dann kommt, ja, wie so ein Walk of Shame. Läufst du dann barfuß schiebend dein Rad rüber, wo dein Rucksack ist quasi. Aber ich bin nicht so einer, der dann völlig wütend wird oder irgendwie sein Material in die Ecke feuert, sondern eher, ja, erstmal sehr den Kopf hängen lässt und enttäuscht ist. Ja, und dann, ja, also in dem Fall bin ich zu meinen Sachen gegangen, hab mir erstmal was angezogen, weil es wird dann auch einmal ein bisschen kalt. Ich war ja klitschnass, weil die Straßen, also es hat dann schon noch doll geregnet auch. Ja, und dann bin ich eine kleine Runde ganz locker gejoggt, um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, und hab mir ein bisschen den anderen zugeguckt, was die so machen. Ja. Aber es war, ja, ist dann ein zäher, also der Rest des Tages ist dann so ein bisschen zäh. Also ich brauche schon ein paar Stunden, bis ich dann akzeptiert habe, okay, das war jetzt einfach ein scheiß Rennen. Bringt jetzt auch nichts, ewig traurig zu sein, sondern man muss das dann abhaken und versuchen, so zumindest ein paar Schlüsse draus zu ziehen und dann weiterzumachen. Aber so ein paar Stunden brauche ich dann schon immer, wo ich erstmal auch ein bisschen enttäuscht und traurig bin.
Telefonierst du dann da irgendwie viel mit Freunden, Family oder sowas? Oder sprichst du mit deinen Trainern? Oder machst du das alles komplett für dich aus und du willst einfach gar niemanden sehen und hören?
So, die ersten ein, zwei Stunden bin ich schon immer ganz gern erstmal so für mich. Und dann rufe ich meistens die Trainer an. Die haben dann auch oft sehr aufmunternde Worte, die ich dann nicht direkt so auch in die Tat umsetzen kann. Wenn dann, aber es hilft dann schon ein bisschen, wenn so das direkte Umfeld einem sagt, dass es auch nur ein Rennen ist.
Ja, das ist ja auch bei euch nochmal spezieller. Also jetzt so, ihr seid ja wahrscheinlich mit der DTU alle zusammen im Hotel und so, oder?
Ja, genau.
Ja. Das heißt, du bist dann ja auch jetzt, also ist jetzt ja nicht jetzt so, wie wenn jetzt halt wir bei der Langstanz, da ist dann ja wirklich niemand, wenn man dann so nach Hause kommt, sondern klar bist du auf deinem Hotelzimmer, aber letztendlich sind da ja doch noch Athleten, Athletinnen um dich rum. Es gibt ja auch Trainer und Betreuer von der DTU. Ja, ist dann ja nochmal eine bisschen andere Situation, aber gut, ich meine, letztendlich helfen da immer am meisten, finde ich halt, ja, Leute, die einem halt, die halt wirklich aus dem engsten Umfeld so sind, die einen da gut kennen, sowas halt besser zu verarbeiten.
Ja, das stimmt. Nee, man ist dann nicht alleine. Also wir sind dann auch noch gemeinsam essen gegangen mit dem ganzen Team. Und dann gibt es immer noch so eine Abschlussbesprechung, die immer besonders schön ist, wenn man kein gutes Rennen hatte. Also so, ja, die sind halt generell immer sehr trocken. Bundesräder-Trainer hält eine Ansprache, und ja, wenn man jetzt ein sehr enttäuschendes Rennen hatte, sind das nicht die schönsten Minuten da, aber ja. Hat auch sein Für und Wider, sage ich mal. Ist dann auch vielleicht ganz cool, wenn man sich irgendwie mit man wenn man mit anderen Athleten dann noch im Hotel ist und sich ein bisschen mit denen austauschen kann und nicht da völlig alleine dann abhängt. Aber ja.
Dann machen wir doch einfach mal einen riesengroßen Haken an das Thema Cagliari und verbuchen das als Erfahrung, die nie wieder so auftritt. Und die wird einfach da, die lassen wir da in Italien liegen und die nehmen wir nicht mit nach Frankreich.
Ja, bin ich einverstanden. Wie gesagt, ist halt, gehört ja scheinbar auch irgendwie mit zum Sport, aber gerade wenn irgendwie die Vorbereitung und auch der Winter so super läuft und man sich da richtig was vornimmt, ist es halt immer ja, erstmal schwer zu akzeptieren. aber ja, bringt da nichts, sich jetzt da ewig mit aufzuhalten. Ne?
Ja, also fällt es dir dann schwer, da jetzt nach ein paar Tagen dann den Haken dran zu machen und dich jetzt im Zuge auf die finale Vorbereitung für die Olympischen Spiele, dich jetzt dann nicht irgendwie zu sehr im Kopf aus dem Tritt bringen zu lassen? Also verunsichert dich das dann sehr irgendwie oder schaffst du es, da wirklich den Haken dahinter zu machen, so wie es jetzt gesagt hat, komm, das packen wir jetzt beiseite und gut ist, du weißt eigentlich, was du kannst, wie selbstsicher, wie leicht fällt es dir da einfach selbstsicher zu bleiben?
Ja, wie gesagt, so ein bisschen Zeit brauche ich dann schon immer, aber eigentlich kann ich sowas dann ganz gut abhaken. Wie gesagt, es gehört ja dazu, es ist jetzt nicht das erste schlechte Rennen, was ich gemacht habe, was ich nicht erwartet hätte. von daher denke ich, ist es auch sehr wichtig, sowas zu können, schlechte Rennen auch hinter einem zu lassen. Also ja, ich denke nicht, dass mich das jetzt noch lange begleiten wird. Dann bin ich mir sicher, dass das nächste Mal schon wieder besser laufen wird.
Was sagt dann so dein persönlicher Trainer? Was sagt er dann dazu? Oder welche Schlüsse zieht er dann daraus?
Ja, wie gesagt, ich glaube, Dan hatte mir geschrieben, bringt jetzt nichts, lange da traurig zu sein, war jetzt nicht unser Wochenende. Aber was ja gerade den Trainern und an mir halt auch immer sehr wichtig ist, dass man jetzt nicht einfach das abhakt, als war ein schlechter Tag und kommt jetzt nicht wieder vor, sondern dass man zumindest irgendwie was mitnimmt aus den Rennen, also vielleicht was lernt daraus. Also ich finde es immer doof, wenn man sagt, ja, war jetzt einfach ein schlechter Tag und wird schon wieder besser werden beim nächsten Mal, sondern dass man zumindest, und da haben wir jetzt ja tatsächlich hoffentlich ein paar ganz gute Daten, dass man sich zumindest mal das Schwimmen mal anguckt, was ist da eigentlich passiert, so dass das jetzt möglichst nicht wieder vorkommt oder dass man zumindest weiß, woran es da gelegen hat. Und ja, dann sagen auch meine Trainer, ähnlich wie du, dass man sich da jetzt möglichst nicht lange mit aufhalten sollte. Und ja, weil wie gesagt, vom Training her und alles, die Form ist schon da, nur ich konnte sie jetzt halt an dem Tag nicht zeigen.
Dann machen wir jetzt mal wirklich einen Sprung, haken das Thema jetzt auch mal hier für das Gespräch ab. Mika, du hattest mir gestern so ein paar Punkte geschickt, die ich ziemlich gut fand. Magst du einfach mal übernehmen?
Ja, also letzte Aufnahme ist ja doch schon ein bisschen her. Damals in Namibia am Pool, Mitte Februar ungefähr. Und ja, also bevor wir, glaube ich, jetzt nach Paris gucken, lass uns einmal noch mal kurz zurückgucken, quasi auf die Zeit von Namibia bis jetzt, wo wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben, dass du daraus ja ziemlich viele Schlüsse wahrscheinlich noch ziehen kannst für die Paris-Vorbereitung, gerade was das Thema Höhe angeht. Von daher lass uns einmal noch mal kurz jetzt ans Ende von Namibia springen. Auch nochmal ein kleiner Downer erstmal mit der Reise nach Abu Dhabi, die ja auch nicht ganz so verlief, wie du es dir erhofft hast. Aber ja, also lass uns mal, oder ich frage mal direkt so, erste Tage nach der Höhe, wie war das Gefühl? Weil bisher hast du ja in Namibia im letzten Podcast gesagt, dass bisher immer eher in die Hose gegangen ist, wenn du ein Rennen direkt aus der Höhe gemacht hast. Jetzt ist das Rennen ja natürlich ausgefallen, aber ja, ich meine, so als Athlet hat man das ja doch dann immer ganz gut im Gespür, wie man sich jetzt fühlt. Ihr habt ja auch da so eine Koppeleinheit gemacht, vielleicht konntest du da noch irgendwie was mitnehmen. Also ja, wie war danach, nach Namibia jetzt das Gefühl erstmal unmittelbar danach?
Ja, also zum allererstes war halt tatsächlich wirklich sehr schade, dass das Rennen abgesagt wurde, weil so das Gefühl oder wie man sich im Training fühlt, ist halt schon noch immer was ganz anderes, als wie vielleicht die Leistung dann im Wettkampf ist. Generell habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt, etwas müde, aber ich denke, das kam auch von der langen Reise. Wir sind ja auch recht kurzfristig angereist. Ja, und ich hätte das Rennen super gern gemacht. Ja, wir haben uns dann dafür tatsächlich entschieden, das Höhentrainingslager vor Paris mit ein bisschen Abstand zu machen, weil wir jetzt einfach nicht den letzten Test hatten mit dem Rennen in Abu Dhabi. Aber wie du schon gesagt hattest, wir haben ja trotzdem irgendwie versucht, dann eine harte Trainingseinheit an dem Tag noch zu machen. Aber es ist halt nicht das Gleiche wie ein Wettkampf.
Ja.
Ja. Von daher konnten wir jetzt leider da nicht die besten Rückschlüsse ziehen, was so ein Rennen direkt aus der Höhe angeht.
Ja, ja. Und wie sah es dann aus? Du hast gesagt, ihr macht da wahrscheinlich 3 Wochen nach der Höhe nochmal einen Labortest, den ihr auch vor der Höhe gemacht habt. Habt ihr den dann umsetzen können und daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen können?
Ja, also ich hatte dann sogar noch versucht, noch einen Wettkampf einzubauen. Weil, wie gesagt, es ist schon nochmal immer was anderes, eine harte Trainingseinheit oder einen Test im Labor, als wirklich einen Triathlon zu machen. Und uns war es eigentlich, oder es war schon unser Ziel, diesen Trainingsblock nochmal mit einem Wettkampf abzuschließen. Nur, was bei uns auf der Kurzdistanz auch immer ein bisschen schwierig ist, ist spontan in Wettkämpfe reinzukommen. Also, ich hatte versucht, noch auf die Startliste von dem Europacup in Catera in Portugal zu kommen. Das wäre 3 Wochen nach Abu Dhabi gewesen. Also eigentlich auch noch so ein bisschen in dem Zeitfenster, wo man noch von der Höhe irgendwie profitiert. Aber bei uns gehen die Startlisten immer 4 Wochen vorm Wettkampf, werden die erstellt. Und wenn du danach meldest, kommst du erstmal auf eine Warteliste. Und wenn die Startlisten voll sind zumindest. Und dann musst du halt hoffen, dass sich irgendjemand abmeldet, dass du noch draufrutscht. Und das war in meinem Fall nicht der Fall. Also ich bin leider nicht mehr auf die Startliste draufgekommen. Und dann haben wir es tatsächlich so gemacht, wie ursprünglich geplant, dass wir 3 Wochen nach Namibia so einen Labortest machen. Genau, und da konnten wir eigentlich auch ganz, ganz gute Rückschlüsse ziehen. Also genau, und das hat dann am Ende auch den Ausschlag gegeben, dass wir jetzt das Höhentrainingslager vor Paris so eingeplant haben, dass das Höhentrainingslager quasi 3 Wochen vor dem Wettkampf in Paris dann endet. So ein bisschen.
Aber welche Rückschlüsse konntet ihr da ziehen? Einfach eine klare Verbesserung zu den klassischen Werten, irgendwie so Schwelle V2 und bliblablub, was es da so alles gibt? Oder was waren so die Kerninhalte, wo ich gesagt habe, okay, das hat wirklich was gebracht.
also es war jetzt nicht der Riesenunterschied, der uns da in der Leistungsdiagnostik aufgefallen ist. Man hat gesehen, dass das war jetzt ein sehr gutes Training, die 4 Wochen, und ich habe mich generell 3 Wochen nach dem Trainingslager gut gefühlt. Und genau, man hat halt gesehen, dass gewisse Parameter sich verbessert haben über die Zeit. Und ja, so hat man halt, ja, konnten wir einen gewissen Trainingsfortschritt erkennen. Aber das hätte halt auch sein können, dass es direkt nach der Höhe genauso war. Das ist jetzt halt schwer zu sagen. Aber dadurch, dass es dieser unmittelbare Test in Abu Dhabi gefehlt hat, haben wir uns jetzt quasi in Anführungszeichen für die sicherere Variante entschieden, beziehungsweise für die in Vergangenheit schon gut geklappt hat. Genau. Aber ja, war halt schon für die Planung des Trainingslagers ein bisschen schade, dass der Abu Dhabi ausgefallen ist.
Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und dann so als nächster Punkt, den du jetzt ja noch gemacht hast, zwischen Namibia und Kalgary war dann ja doch noch ein Rennen, so ein French Grand Prix. Ja, magst du da einfach noch kurz was zu sagen? Von außen betrachtet würde ich sagen, echt ein solides Rennen, also siebter Platz. Echt knapp nach vorne. Ich meine, gut, die French Grand Prix, die sind alle immer echt super eng zusammen. Und ja auch ganz vorne mit Alexi, Hayden Wild und Tim auf dem Podium, ja auch keine schlechten Jungs. Also das, ich denke mal, da hast du auch dann jetzt gut nochmal Selbstbewusstsein mitnehmen können, woraufhin dann ja wahrscheinlich auch deine Erwartungen für Cagliari dann nochmal hochgegangen sind, oder?
Ja, genau. Also die Grand Prix liegen in diesem Jahr echt ziemlich gut und die habe ich jetzt einfach eingebaut, ja, um einfach ein bisschen Rennpraxis zu kriegen. Der Reiseaufwand ist super gering. Also der erste war jetzt in Fréjus an der Côte d'Azur, fliegt man runter nach Nizza. Ich werde jetzt in 2 Wochen noch einen machen in Metz. Das ist ja direkt an der deutschen Grenze, also fahre ich 2 Stunden mit dem Auto hin. Und genau das ist halt eine super Gelegenheit eigentlich, um ein bisschen Rennpraxis zu kriegen. Und wie du sagst, auch gerade der erste jetzt einfach, um Gefühl zu bekommen, wo stehen wir hier eigentlich und was kann man jetzt aus den nächsten Wettkämpfen erwarten und ja, einfach auch ein bisschen zu üben, mal unter Wettkampfbedingungen und nicht nur im Training. Und genau, ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis in Fréjus. Siebter Platz war ich, war ja ein bisschen, habe ich mich geärgert, der vierte Platz war 2 Sekunden vor mir. Also ein paar Platzierungen da verloren auf der letzten Zielgeraden, aber ich denke, das kommt schon noch. Und wie du sagst, es war auch sehr gut besetzt und von daher kann man an diesen Rennen auch immer ganz gut sehen, wo man so gerade steht.
Macht ihr, kurze Zwischenfrage, bevor ihr weitermachen könnt, machst du so jetzt so diese French Grand Prix und sowas einfach voll aus dem Training raus? Nehmt ihr da Rücksicht drauf? Wie muss ich mir das vorstellen? Tapert ihr da so ein bisschen hin oder gar nicht? Wie ist das?
Ja, so ein bisschen hin haben wir schon getapert. Das ist auch das Gefühl so ein bisschen gleiches wie bei anderen Rennen. Auch wenn die Wichtigkeit jetzt, sage ich mal, nicht ganz so hoch ist. Also gerade das erste Rennen haben wir schon eigentlich ganz gut vorbereitet. Einfach mal zu gucken, so ein bisschen, was da geht. Genau.
Und du machst jetzt in 2 Wochen noch einen. Ist das dann das letzte Rennen vor Paris?
Oder was ist, nee, in Hamburg werde ich noch starten, Mitte Juli.
Also, ach, stimmt, genau, Hamburg ist ja auch noch, gell?
Ja, also genau, in 2 Wochen ist jetzt Metz. Dann gehe ich danach 4 Wochen nach Livigno und dann direkt im Anschluss wäre Hamburg. Das wäre dann 2,5 Wochen vor Paris.
Ja, genau. Und dann bleibst du dabei, dass du dann in Bonn dann bist, die unmittelbare Vorbereitung?
Ja, genau. Die letzten 2 Wochen bin ich dann nochmal quasi im gewohnten Umfeld zu Hause. Ich denke, das Wetter wird dann im Juli ja auch mitspielen. Ja.
Cool. Ja, dann lass uns doch mal quasi von jetzt bis Paris springen in die Zeit. Da haben wir jetzt quasi zwischen Namibia und Cagliari alles abgehakt. Da hast du jetzt auch schon mal grob ausgelegt, den Plan. Habt ihr jetzt quasi fürs Training nochmal, gibt es jetzt einen speziellen Fokus, den ihr jetzt ja schon Anfang der Saison quasi geplant habt, also nochmal wettkampfspezifischer, bisschen weniger Umfang als jetzt in der Vorbereitungsphase oder ist auch da, sagt ihr, schauen wir jetzt nochmal, wie Metz läuft, wie du dann in der Höhe reagierst und sowas, also wie sehr habt ihr das jetzt schon durchgeplant und wie viel ist da auch einfach ganz normal halt eher reaktiv wird da geplant?
Ja, generell ist bei mir das Training eigentlich recht reaktiv geplant. Also aktuell stehen jetzt noch nicht die genauen Trainingsinhalte für das Trainingslager fest. Wir hatten uns einige Rückschlüsse aus Cagliari erhofft, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Von daher denke ich, dass auch noch ein bisschen was von Metz abhängt.
Und generell wollten wir jetzt die nächste, also vor Livigno, uns nochmal zusammensetzen und so ein bisschen sprechen, was wir genau da machen. Ich denke, dass es eher so ein bisschen ja, umfangorientiert Grundlage sein wird, weil wir dann ja noch eigentlich ganz cool, ja, fast oder ziemlich genau 3 Wochen Zeit haben, auf C-Level dann noch zu intensivieren. Das ist ja eigentlich immer, ja, wie gesagt, bei mir eigentlich ein Ansatz, der sich gut, ja, der sich bewährt hat, dass man dann das ganz schnelle Training nochmal unter, ja, C-Level-Bedingungen macht. Genau.
Ja, ja, cool. Nee, finde ich gut, dass du auch selber so ein Gefühl hast. Also zumindest bei mir ist auch so, dass da wir auch sehr viel von meinem Gefühl haben, was ich halt so denke, was gut ist, dass wir das davon halt auch viel abhängig machen. Und wenn du da auch schon so ein Gefühl hast, denke ich mal, wird's dann nicht allzu weit davon abweichen. Weil ich finde so, wenn man selber als Athlet so ja ein Gefühl hat und dementsprechend auch davon so überzeugt ist, irgendwie das braucht es jetzt noch, dann ist es eigentlich immer so das Beste. Aber gibt es so jetzt mal rein auf den Wettkampf betrachtet, jetzt weniger quasi vom Training, sondern so rein im Wettkampf, wo du sagst so, ja, da bräuchte ich noch so ein bisschen mehr ja, für Paris, was du dir halt erhofft. Also gibt es eine ganz spezielle Sache oder sagst du einfach so, okay, ein bisschen besser schwimmen, ein bisschen besser raten, ein bisschen besser laufen so? Oder gibt es so eine Sache, dass du sagst, okay, so zum Beispiel jetzt das Anlaufen oder hinten raus beim Laufen, da fehlt es mir noch, oder das Anschwimmen, keine Ahnung. Gibt es so eine Sache, wo du sagst, da ist noch am meisten Potenzial oder ist es sehr ausgeglichen?
Vielleicht noch kurz zu dem, was du am Anfang, also davor noch gesagt hattest, dass viel, ja, dass viel auch nach Gefühl geplant wird, das würde ich auch genauso unterschreiben. Also das auch zu dem Hintergrund, warum wir jetzt den Zeitraum für das Trainingslager so angesetzt haben. Da gibt es jetzt keine genaue Zahl, wenn die nach 3 Wochen höher ist als nach einer Woche, sondern ich glaube, ganz viel ist einfach, wenn du als Athlet dahinter stehst, dann ist es auch einfach der bessere Weg. Als wenn du da irgendwie so kleine Zweifel hast, dann ist es wahrscheinlich eh immer, geht's nach hinten los sozusagen. Genau, in Hinblick auf Paris, ja, wie gesagt, also es wäre halt geil gewesen, hätten wir jetzt ein Ergebnis in Cagliari gehabt, weil da halt echt nochmal alle am Start waren. Es ähnliche, gut, das Schwimmen im Meer ist halt ganz anders als in Paris, aber sonst waren es ähnliche Bedingungen dort. Ich denke, von den Temperaturen als auch der Kurs, ein flacher Laufkurs, ein flacher Radkurs, der ein paar Kurven hat. Also es war schon alles vergleichbar. Von daher hatten wir uns so ein bisschen erhofft, da so zumindest einen Zwischenstand zu kriegen. Wo wir jetzt viel dran gearbeitet haben über den Winter, ist das Schwimmen. Von daher war es echt doppelt ärgerlich, dass genau da es nicht geklappt hat. Weil das habe ich halt letzte Saison gesehen, dass da noch so ein Tick zur Spitze fehlt. Und ich denke, dass das, oder wir denken, dass das so ein Schlüsselmoment sein wird. Wer nach dem Schwimmen nicht ganz vorne dabei ist, ist es nicht immer so, aber es kann gut sein, dass da schon der Zug geht und wenn du da nicht dabei bist, dann, dass du dann schon nicht mehr ganz vorne mitrennen wirst. Und dann, wo wir jetzt auch viel dran gearbeitet haben, oder ist halt, dass so ein Tick generell im Laufen fehlt, jetzt gar nicht besonders im Anlaufen oder besonders auf den letzten Metern, sondern ja, dass die Jungs vorne schon noch ein Stück schneller rennen. Und da war es jetzt halt auch sehr cool für mich über den Winter, dass ich einfach anders als im letzten Jahr komplett verletzungsfrei durchrennen konnte. Ich denke, dass ich nach wie vor keiner bin, also keiner von den Jungs bin, der jetzt die meisten Kilometer schrubbt, aber im Gegensatz zum letzten Jahr konnte ich halt ja komplett ohne Probleme den Winter durchlaufen. Und ich denke, dass das mir auch ja zumindest einen Vorteil gegenüber dem letzten Jahr verschaffen wird. Ja.
Ja. Ja. lass uns mal kurz, weil du es gerade schon angesprochen hattest, nochmal schwimmen so. Jetzt in Paris gab es ja schon so ein paar Gerüchte wegen Wasserqualität und möglichen Szenarien und sowas. Machst du dir über sowas Gedanken oder wird sowas intern auch in der DTU vielleicht schon besprochen mit euch Athleten? Oder blendest du sowas noch einfach komplett aus?
Also der Verband kam jetzt noch nicht direkt auf uns zu. Also ich kriege das natürlich auch mit und in gewisser Weise beschäftigt mich das auch. Klar mache ich mir dann auch Gedanken, was passiert, wenn, aber ich sage mal so richtig was tun kann man halt auch nicht. Also das ist zumindest meine Einschätzung. Wenn die sich jetzt dafür entscheiden, es wird ein Duathlon, dann ich glaube nicht, dass es die richtige Variante ist, sich jetzt auf einen Duathlon vorzubereiten, weil ich gehe fest davon aus, dass wir dann Triathlon machen werden, irgendwie. Und das Einzige, was ich mir jetzt überlegt habe, sollte es sich abzeichnen, weil es einfach wochenlang vor den Olympischen Spielen regnet und es wahrscheinlich ist, dass die Wasserqualität sehr schlecht sein wird, dann ist halt das Einzige eigentlich, was wir nicht trainieren, nach einem harten Laufen Hartrad zu fahren. Weil nach Radfahren zu laufen ist eigentlich, ich meine, das haben wir so im Training auch schon, beziehungsweise ist ja so auch im Triathlon. Sondern ich denke, die einzige Herausforderung, sollte es jetzt wirklich ein Duathlon werden, ist nach einem sehr harten Lauf aufs Rad zu steigen. Und das wäre dann das Einzige, was man vielleicht nochmal in unmittelbarer Vorbereitung ein, zwei Mal im Training einbauen könnte, um vielleicht besser auf den Duathlon vorbereitet zu sein. Aber das ist es dann auch, sage ich mal, was jetzt meine Überlegungen dahingehend angehen.
Aber was ist denn so bei euch in dem Kurzdistanz-Zirkuskreisen der aktuelle Gerüchtestand? Weil auf Social Media kriegt man immer nur halt Posts mit, ey, es kann sein, dass die Olympischen Spiele ohne Schwimmen stattfinden, weil das Wasser in der Seine zu schlecht ist.
Also mein Wissensstand ist, dass wir sind ja sogar schon drin geschwommen letztes Jahr und da war ja die Qualität dann scheinbar gut genug. Also so schlecht kann es schon mal nicht sein. Das Problem ist zu viel Regen, weil dann spült es das Wasser aus der Kanalisation in die Seine und dann ist es natürlich ja bakterienbelastet und die Wasserqualität ist schlecht. Seit letztem Jahr wurden aber noch zusätzliche Auffangbecken errichtet in Paris. Das heißt, wenn es regnet, läuft das Wasser erstmal in diese Auffangbecken und wenn es so viel regnet, dass die dann voll sind, dann würde es erst in den Fluss laufen. Zusätzlich wurden die Hausboote auf der Seine noch an die normale Kanalisation angeschlossen. Die waren sonst auch einfach Abwasser in den Fluss. Und es wurden, glaube ich, noch
What?
ein paar zu ja. Und es wurden, glaube ich, noch ein paar zusätzliche Filteranlagen angeschafft. So. Das heißt, die Chancen stehen schon mal deutlich besser als letztes Jahr, dass die Wasserqualität stimmen sollte. Und sogar
Aber
letztes Jahr sind wir schon geschwommen.
beim Testevent war alles normal, oder?
Nicht
Oder war da nicht auch
alle.
irgendwas?
Für die Paras nicht, ne?
Ja, also. Bei
Es irgendwas.
dem Testevent stand es echt so ein bisschen auf der Kippe. Und das dauert ja auch immer ein bisschen, bis die Wasserqual, also bis die Ergebnisse haben, weil du kannst nicht eine Wasserprobe nehmen und dann kriegst du direkt ein Ergebnis, weil du musst so eine kleine Kultur anlegen, vermehren sich da Bakterien und dann weißt du, okay, so und so viele Kolibakterien oder was auch immer. Also ich bin jetzt kein Chemiker und kenne mich da jetzt auch nicht haargenau mit aus, aber es dauert immer ein bisschen, bis die Ergebnisse vorliegen. Und soweit ich das letztes Jahr verstanden habe, haben die Ergebnisse vor unserem Start dazu geführt, dass die Para-Wettkämpfe abgesagt wurden. Also theoretisch sind wir auch schon im schlechten Wasser geschwommen. Ja, und vor unserem Testevent war ja eine Woche davor, glaube ich, ein Schwimmweltcup, der auch abgesagt wurde. Also die hatten da letztes Jahr schon arge Probleme, die Wasserqualität auf die Reihe zu kriegen. Aber wie gesagt, seitdem hat sich ein bisschen was geändert und eigentlich ins Positive. Also es, ja, aber man kann es halt nicht zu 100% sagen. Und ich glaube, das, was so ein bisschen für einen Aufschrei gesorgt hat,
war so ein Zeitungsartikel in einer französischen Zeitung, die halt geschrieben haben, dass es durchaus möglich sein kann, dass das Schwimmen nicht stattfindet. Weil, wie gesagt, vor allem, wenn es viel regnet, kann es halt sein, dass Wasser aus der Kanalisation in die Seine läuft und dann ist es halt schlecht, ne?
Aber mal Hand aufs Herz, euch allen ist es doch am Ende des Tages, da kann die Wasserqualität doch noch so schlecht sein, ihr würdet alle drin schwimmen, oder?
Ja, eigentlich schon, ja. Also ja, auf jeden Fall, Junge, ey, alles besser
Olympia als Olympia, Duathlon, das, boah. Das wäre
also
krass,
dann,
ja.
Also der und die Olympic Champions, die dann da im Duathlon Olympic Champion werden, die werden nie richtig Olympic Champion sein.
Nee, also es wäre wirklich für alle Beteiligten scheiße.
Was ich nicht
ganz verstehe, es gibt auch keinen Plan B. Also beim Triathlon, der Plan B, ich glaube, das Rennen kann bis zu 3 Tage nach hinten verschoben werden. Was halt auch wenig bringt, wenn es einfach weiter regnet. Aber das ist zumindest so ein kleiner, also wenn die Wasserqualität am Wettkampftag zu schlecht ist, wird das Rennen wahrscheinlich geschoben. Die Freiwasserschwimmer zum Beispiel haben aber einen Plan B, dass wenn die Wasserqualität in der Seine zu schlecht ist, dann wird in einem anderen Gewässer geschwommen. Warum wir das nicht so machen können, weiß ich leider nicht.
Krass.
Ja, wir wollten gerade sagen, weil die Freiwasser-Langstrecken-Sachen sind ja da auch, oder?
Ja, genau.
Boah, also...
Es ist ein bisschen unnötige Spannung, aber ich gehe fest davon
aber
aus.
Aber es beschäftigt dich schon, ne?
Wie gesagt, ich habe mir meine Gedanken so dazu gemacht und ich werde mich jetzt definitiv nicht auf den Duathlon vorbereiten. Ich denke auch, das wäre ein Desaster für die Stadt. Wenn, das ist ja auch so ein bisschen ein Prestigeprojekt von denen, dass die das schaffen. Ich glaube, 100 Jahre konnte keiner in der Seine schwimmen, weil der Fluss so belastet war. Und dann haben die da echt Millionen von Euro reingesteckt, dass der Fluss wieder sauber wird. Dann werden die schon auch wollen, dass wir da dann drin schwimmen.
Also, das Olympische Komitee ist doch die werden doch das dann schon so hin, die biegen das dann schon so hin, dass das passt. Wie gut die Wasserqualität dann wirklich ist, spielt ja für euch keine Rolle. Hauptsache, es wird genehmigt. Die biegen das schon so hin.
Ja, und die von Französinnen und Franzosen sind ja auch alles gute Schwimmer. Von daher wird da, glaube ich, alles dran gesetzt, dass das Schwimmen stattfindet.
Ja, eben.
Auch
das
aus sportlicher
wird schon
Sicht.
Das biegen die schon so hin.
Problematisch wird dann, wenn die Hälfte des Feldes mit Magen-Darm im Bett liegt und keiner die Staffel starten kann. Aber ja. Wie ihr sagt, ich gehe auch fest davon aus, dass die das schon hinbiegen dann.
Ja, das dann, darüber macht man sich dann Gedanken, wenn es soweit ist.
Die wird dann geschoben um 3 Tage.
Ja, genau. Das ist auch klar.
Ich mein, PGO Singapur letztes Jahr hat auch jeder überlebt. Mit Magen-Darm.
Ja.
Ja, aber geil ist ja auch nicht.
Nee, aber es sind halt auch am Ende des Tages Olympische Spiele, ne?
Ja, seh ich genauso. Also, das wäre echt ein Skandal, wenn wir dann Duathlon machen müssen.
Ja.
So, Thema jetzt Olympia direkt nochmal. Es ist ja echt übelst geil, jetzt, dass du so dabei bist und so, das alles halt mal mitkriegst, so olympisches Dorf und sowas. Habt ihr da, ist da schon alles safe oder ist da jetzt gerade noch alles so im Gang im Hintergrund?
Dazu habe ich nicht groß was mitgekriegt und ich gehe mal davon aus, wenn man nicht viel mitkriegt, dann läuft das da alles. So vor Rio hat man ja immer gehört, das Stadion ist noch nicht fertig, das Dorf ist noch nicht fertig. Mhm. Ich glaube, was Paris angeht, sieht es ganz gut aus.
Aber weißt du jetzt zum Beispiel schon, wo du da pennst? Also im Olympischen Dorf nehme ich mal an, oder?
Also wir werden bis zu unserem Einzelrennen in einem Hotel sein.
Okay. Wir im Sinne von alle von der DTU?
Genau, alle Triathleten. Mhm. Genau, die schon mal bei Spielen waren, haben uns das so oder haben sich dafür ausgesprochen. Ich habe jetzt da noch keine Erfahrung gemacht, aber es soll wohl wirklich ein ziemlicher Ausnahmezustand dort sein und mit Einzug ins Dorf auch mit Akkreditierungsprozess und Security-Check und die ganzen anderen Athleten soll wohl ein ziemlicher Trubel sein. Und so wäre es einfach, oder das Ziel dahinter ist, dass es wie von einem normalen, dass es sich wie von einem möglich, also in Anführungszeichen normalen Rennen anfühlt. Also wir reisen recht kurzfristig vom Wettkampf an, 3 Tage vorher, sind dann die 3 Tage in einem Hotel und nach dem Einzelrennen ziehen wir dann entspannt um ins Olympische Dorf und sind da dann bis zum Staffelstart. Genau, aber dadurch, dass da fast eine Woche dazwischen liegt, sollte das so der entspannteste Weg sein. Genau.
Ja, aber schon geil, dass du auch dann die Experience Olympisches Dorf trotzdem noch mitnimmst, ne? Weil ja, das wäre jetzt mein nächstes Ding gewesen, wir so zu Olympischen Spielen gehen ohne Olympisches Dorf und alles ist ja auch irgendwie dann so halb geil, oder?
Ja, nee, auf jeden Fall. Nee, da freue ich mich auch sehr drauf. Vor allem auch so der Austausch mit Athleten aus anderen Sportarten, die man ja sonst auch nicht so oft sieht. Also wann finden schon mal Wettkämpfe statt, wo ganz viele verschiedene Sportarten irgendwie an einem Ort gemeinsam sind. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das wird echt eine krasse Erfahrung.
Ja. Ja, geil. Das sind Dinge, wo ganz, ganz viele Leute davon träumen. Inklusive mir.
Ja. Und bleibst du dann nach dem Staffelrennen dann noch im Olympischen Dorf bis zum Ende der Spiele, also bis zur Abschlussfeier? Weißt du das schon?
Also wir dürfen leider nicht bis zum Ende im Dorf bleiben. Also es gibt so eine Regel, dass man kann nicht die kompletten Olympischen Spiele im Dorf verbringen, dafür ist das Dorf irgendwie zu klein. Also hat nicht genug, die Kapazität ist nicht groß genug. So. Man muss 72 Stunden nach seinem letzten Rennen aus dem Dorf ausziehen. Das ist bei uns ein bisschen schade, weil dann sind es nur noch 3 Nächte bis zur Abschlussfeier. Und weil wir die Eröffnungsfeier leider nicht mitmachen können, würde ich schon sehr gerne zumindest an der Abschlussfeier teilnehmen.
Ja, aber die 3 Nächte, die lassen sich ja irgendwo nächtigen, oder?
Ja, genau. Die kriegen wir schon irgendwie überbrückt.
Ja, und aber wer, also, aber stopp mal, wenn es nur noch 3 Nächte sind, da reist ja gar keiner mehr an. Also da ist doch dann Platz in dem Dorf, da kannst du doch dir irgendwo noch so eine Pritsche nehmen.
Frag mich nicht. Vor allem wäre der Wettkampf einen Tag später, dann wäre es auch schon keine Rolle mehr gespielt, dann hätten wir bis zum Ende bleiben dürfen.
Also es geht ja eigentlich nur noch um eine Nacht dann, oder? Wenn es 3 Nächte ist. Ja, die eine Nacht, da ist doch eh schon, die räumen doch einen Tag vor Ende da schon zusammen. Sagst du dem Hausmeister, gib mir noch einen Schlüssel, ich sperre dann zu und dann bleibst du noch die letzte Nacht.
Ja, irgendwie wird das da schon möglich sein, das denke ich auch.
Ja, also die Nacht kriegst du hin, die dribbelst du schon irgendwie. Gut, Mika, hast du noch was? Ich habe alle Punkte, alle Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, noch zusätzlich haben wir auch durch.
Ja.
Hast du noch, Lasse, hast du was?
Was ich mir noch irgendwie spannend vorstelle, ist so die Einkleidung. Die findet jetzt auch irgendwie im Anfang Juli statt. Da bin ich auch mal gespannt, dass irgendwie an einem Ort in der Düsseldorfer Messe ist es diesmal. Das soll wohl auch ein Happening, sage ich mal, soll das wohl sein. Also man kriegt da nicht einfach ein Paket mit 3 T-Shirts, sondern irgendwie haben die da richtig. Also es gab irgendwie so einen Call, wo die uns das so ein bisschen mitgeteilt haben. Also die haben in der Düsseldorfer Messe wie so einen kleinen Arc de Triomphe aufgebaut, wo dann so verschiedene Stationen wie im Stern, also wie in so einem Kreisel davon abgehen, wo man dann so die verschiedenen Einkleidungssachen bekommt. Also das stelle ich mir auch noch recht spannend vor.
Kriegt ihr einen neuen Einteiler für Paris?
Ich habe mich noch nicht getraut zu fragen. Ich glaube,
es wird der gleiche sein. Ich weiß ja nicht, ob du da dabei warst im Podcast. Ich glaube, das habe ich ja irgendwo anders mal gesagt. Also über das Design vom deutschen Einteiler, da kann man nochmal rübergehen. Also da muss man mal ran.
Das Feedback habe ich schon häufiger bekommen, ja. Wo ich mich vor allem drüber freue, dass der Einteiler mittlerweile richtig gut ist. Von daher will ich mich mal nicht zu sehr über das Design beschweren. Aber ich glaube, aber ich habe nichts anderes gehört. Ich denke, es wird das gleiche sein, ja.
Aber wenn man sich mal die, also wir haben ja geile Farben, schwarz, rot, gold, da kann man was richtig Cooles machen. Und wenn man sich mal die Franzosen oder die Briten anguckt, die haben wirklich geile, es sieht wirklich geil aus. Vor allem die Franzosen, Hammer. Also
jedes Jahr haben so die Franzosen geil. Ultra geilen Einteiler.
Und dann, da ist unser deutscher Einteiler wirklich, der schmiert wirklich richtig ab. Ich finde nur die Belgier finde ich noch schlimmer, der ist ganz ekelhaft. Ja. Aber da gibt es doch findige Leute, die von Design Ahnung haben, die da mal was Neues gestalten können, wo jeder geiler findet als den jetzigen.
Ja, vielleicht hört Castelli ja gerade zu und denkt sich, komm, da haben wir mal einen richtig schicken Einteiler raus für
Paris. Ja, ich glaube nicht, dass da Castelli das Problem ist. Das kann mir nicht erzählen.
Ja, das weiß ich zum Beispiel gar nicht.
Weil Castelli, die machen ja schon schöne Klamotten, die haben ja schon schöne Sachen. Und die haben ja dann auch Designer im Haus. Und die Designer, die können das ja nicht schön finden. Also, wenn ich mir die anderen Sachen von Castelli angucke und den Einteiler angucke, da können die das Castelli-Designer nicht sagen, that's it, Hammer, so machen wir das. Ich glaube, da ist das Problem woanders.
Ja, wer auch immer jetzt, ich weiß es nicht tatsächlich. Ich bin in dem Designprozess nicht beteiligt, aber ja, ich kann dein.
Also, falls ihr irgendjemand zuhört, der darauf Einfluss hat, meldet euch mal. Wir können an das Thema ran. Ich glaube, Castelli kriegt es auch noch bis Paris hin. Schaffen wir.
Es sind ja auch nicht so viele Einteiler. Wir sind ja nur 6 Athleten.
Eben. Und ich meine, so ein findiger Designer, der macht da über Nacht mal schnell 5 gute Vorschläge, dann reduzieren wir die auf 3, dann auf einen und den optimieren wir und dann ist das Ding in der Woche fertig.
Tja, Simon, ich bin jetzt sehr gespannt, ob deine Kritik an dieser Stelle was auslöst.
Ich glaube, wir schaffen das. Es wird's verändern. Gut. Ja, also ich bin auf alles gespannt, was da rund um die Olympischen Spiele irgendwie so passiert. Wie du auch sagst, so mit Einkleidung und so, also das Ganze drumherum finde ich ja, Traum. Ja. Also das ist ja auch
schon geil.
Ist ja auch mein ausgesprochener Fotografentraum, das einmal machen zu dürfen. Wie fahren wir weiter fort, Lasse? Ich würde sagen, wir machen noch ein Update so kurz vor den Spielen, je nachdem, wie es da bei dir irgendwie passt. Vielleicht in der Zeit zwischen Höhe und Paris, so, wo du zu Hause bist. Und da müssen wir auf jeden Fall nach Paris was machen.
Vielleicht nach Hamburg, dann kann ich vielleicht auch noch von einem richtig guten Ergebnis berichten.
Das ist gut. Wir machen
eine traurige Runde hier.
Wir machen noch eine Runde nach Hamburg und dann lassen wir dich in Paris hoffentlich Triathlon machen und kein Duathlon. Und dann machen wir nach Paris die Abschlussrunde.
Ja, das klingt doch nach einem Plan. Dann ist auch Livigno schon passiert, da gibt es vielleicht auch ein paar spannende Geschichten. Hamburg und dann vielleicht ein kleiner Ausblick und dann, sprechen wir danach nochmal.
Wann gehst du nach Livigno genau?
Am 10. Juni.
Oh, dann da triffst du ja noch die ganzen Radfahrer, die sich auf die Tour vorbereiten.
Das wäre cool, ja. Ich habe auch schon gehört, die Schwimmer bereiten sich auch auf Paris vor zu der Zeit.
Ja, da ist der Schwimmstützpunkt oben. Die haben ja dann 59 Meter Pool gebaut.
Oh, das stimmt.
Der ist brutal.
Das ist auch so das Hauptargument für Livigno.
Aber bucht ihr euer Verband dann da Bahnen? Weil den kannst du nicht einfach so schwimmen.
Nee, genau. Wir haben Bahn reserviert, ja.
Ah, geil. Weil der ist echt cool. Der ist auch zum Fotografieren richtig geil.
Ah, ja, okay.
Weil der andere Pool ist zum Fotografieren echt Mist, der kleine.
Das ist ja nur so
ein halbes Meter hohes Planschbecken. Ja. Aber der große Pool ist richtig geil. Ich sehe nur immer bei Leonie Beck, der Freiwasserschwimmerin, die sind ja da auch immer im Trainingslager in Livigno.
Ja, wir waren letztes Jahr da waren die auch da, die Gruppe um Leonie Beck, genau.
Ja, aber auf jeden Fall, die ganzen Radfahrer sind da bestimmt noch oben, um sich auf die Tour vorzubereiten, weil Tour geht ja los in, Mika, du weißt es ganz genau wahrscheinlich, in 4 Wochen. 5 Wochen?
5 Wochen.
Ja, dann sind die auf jeden Fall dann noch alle.
Anfang Juli, ne?
Ja.
Glaube ich.
Ja, wahrscheinlich erstes, ja, irgendwie sowas. Ja, dann passt es perfekt. Dann ist da Pogi auf jeden Fall am Start.
Ja, ich bin gespannt. Die ganzen Läufer sind wahrscheinlich drüben in St. Moritz.
Die Geher sind doch alle immer in Livigno.
Stimmt, die gehen
da sind so viele von denen. Aber wirklich, das sind so viele von denen. Und vor allem, weißt du, was die machen? Der Pass hinten, ganz hinten im Tal oben, wie heißt der?
Das ist der Forkula, oder?
Ist das der Forkula? Ja, der relativ kurze quasi.
Passo Aira, ne?
Nee. Okay, wenn du einfach hinten gerade durchfährst, den, wo du dann hochfährst.
Also ja, ich glaube, das ist der Forkula.
Ja, dann ist das der. Ja,
bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Und den sind die letztes Jahr auch immer hochgegangen.
Krass.
Also am Samstag. Fand ich ein bisschen, ich weiß nicht.
Hochspaziert.
So Samstagvormittag mit wirklich wahnsinnig viel Verkehr und auch noch wahnsinnig vielen Radfahrern.
Auf der Straße?
Ja, ja.
Das ist echt wild.
Und im Tunnel sind sie auch immer gegangen. Ja, das ist wirklich aber ich finde es ja krass, die gehen halt schneller, als ich laufen kann. Das ist das Schlimme.
Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell die gehen. Das ist irgendwie brutal. 4-Minuten-Schnitt oder so auf 20
ja,
Kilometer.
Ja. Also, warte mal, komm, wir machen zum Abschluss und dann machen wir wirklich einen Deckel drauf. Sagt mal jeder 10 Kilometer Weltrekord gehen. Ich google gerade.
10 ist doch gar keine übliche Strecke, oder?
10 nicht, glaube ich.
Ja, die haben 50 haben so Kilometer.
50 und.
Aber da habe ich keinen Vergleich zum Laufen. Da haben wir keinen Vergleich zum Laufen. Die haben keinen Halbmarathon, die haben keinen Marathon, die haben ganz andere Distanzen. Aber bei 10 Kilometer haben wir einen Vergleich zum Laufen. So, 10 Kilometer Weltrekord.
38, 45.
Lasse.
Alles gut. Ich sag 39, 30.
Ne, 37, 11.
Boah, krass.
Das ist so krass.
Das ist schon zügig.
Das ist so krass. So, komm, Stunde 5. Machen wir einen Deckel drauf. Lasse, danke für deine Zeit. Guck, dass du das Italien-Wochenende aus deinem Kopf kriegst und alle Kraft voraus.
Genau. Ja, vielen Dank und sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht und wie du sagst, volle Kraft voraus.
So ist es. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Jungs, ich muss noch nachfragen. Ihr habt doch immer mal so ein Koro-Code oder so gehabt, ne?
Ja.
Gibt's den noch?
Buddy Talk.
Muss ja für Livigno muss ich ein bisschen was, muss ich ein paar Vorräte bestellen.
Ja, einfach Buddy Talk.
Buddy Talk, okay, sehr gut.
Ja. Aber wirklich für so Trainingslager, ne? Es ist mega. Du kannst dich nirgends besser ausstatten für ein Trainingslager als da.
Ja, absolut. Finde ich genauso. Also Großbestellung, ein Riesenkarton, kommt hinten ins Auto und dann geht's runter.
Ja.
Du weißt einfach, weil viele Sachen kriegst du da halt auch nicht. Und sparst halt auch noch einen Taler.
Ja, und auch einfach die Mengen. So, ja. du nimmst einfach mal 5 Kilo Haferflocken mit und also auch, und es gibt ja da wirklich, es gibt ja wirklich nichts, was es da nicht gibt.
Ja, ich bin auch ein Riesenfan von den Kilo-Datteln.
Ja.
Kriegst ja auch sonst nirgendwo in so einer Größe.
Was ich dir empfehlen kann zu bestellen, die ganzen Aufstriche. Boah, die sind so geil. So. Tomate, Basilikum ist richtig geil, Spekulatius ist Hammer, dann gibt's so ein Nutella in richtig geil. Was ist das? Schoko, Haselnuss, Creme,
Haselnuss, Dattel.
Weiß ich nicht. Ja, sowas.
Ja.
Junge, das ist wirklich, da schmiert jeder Nutella und Nutella-Ersatz schmiert da ab dagegen. Das ist so geil alles.
Ja, und du hast halt nicht das scheiß Palmöl drin.
Ja, also wirklich, also Koro ist mein Schlaraffenland. Gut.
Ja, cool.
Dann wollte ich es mir direkt jetzt sofort gleich durchschicken, weil muss ja jetzt dann gleich noch hochgeladen werden, kommt morgen raus.
Cool.
Nice.
Kommt.
Dann
Ist
gute
das
Nacht
Ding?
euch.
Yes.
Was
Haut
hast du?
rein.
Was wollte ich sagen, Lukas?
Wie geht's für dich gerade weiter? Bist du jetzt in San Francisco als nächstes? Oder
Yes, ja, genau. San
da hast du
Francisco.
auch eine Wildcard gekriegt irgendwie, ne?
Ja, nach
Ja.
Singapur, genau. Ja, und dann halt gucken, wie das läuft. Hoffentlich halt dann London, wenn San Francisco auch wieder gut wird. Mal gucken. Und ja, vielleicht würde ich dann auch, ja, Fred wollte, glaube ich, nach Livigno, der hat ja gefragt, ob ich da mitkomme. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Mal gucken, ob ich da auch nochmal irgendwie irgendwo hochgehe. Ja, aber also idealerweise halt dann einfach Ende Juli London. Und wenn nicht, muss ich mal
Ah.
überlegen. Aber jetzt erstmal San Francisco gut machen.
Geil.
Mal schauen. Jo. Genau.
Ja, cool.
Wer ist noch in Livigno dann? Mit wem bist du da?
Mit Lasse und
Mhm.
Marlene. Wir sind wie letztes Jahr quasi zu dritt da in einem Apartment. Ich weiß aber, dass die Italiener auch da sein werden. Vielleicht kann man mal mit denen ein paar Trainings zusammen machen. Gregor Payet hatte noch überlegt, ob er vielleicht auch da sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ungarn auch wieder da sind. Hier die
Ja,
Lehmann-Brüder.
ja.
Ja, genau.
Ja, nice. Nice. Gut.
Ah ja, und
Dann.
Cheppe hat mir auch schon erzählt, dass er vielleicht da ist. Aber ich glaube, die wollten ein bisschen später hoch. Cheppe und Fred.
Der hat sich auch qualifiziert jetzt, ne, Chapman, am Wochenende, oder?
Jo.
Ja,
Also
ja.
nicht am Wochenende, aber am Wochenende war es dann klar.
Ja.
Ich glaube, er ist auch nicht ins Ziel gekommen oder so. Also
Ach
war
so.
nicht sein Sahnerennen.
Also
Ja.
ich hab nur die Story von Fred gesehen, wo er irgendwie Chappie gepostet hat und irgendwie qualified for Paris und dachte mir, okay, er hat sich qualifiziert, habe aber gar nicht sein Ergebnis nachgeguckt.
Ja, ich glaube, er ist offiziell durch, aber hat vorher dann schon gereicht.
Gut.
Cool.
Also, dann
macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschüssi.